Das Titelblatt des Spiegels zu gestalten oder gestalten zu dürfen, das muss eine Freude sein, wenn man da also mit Fotomanipulationssoftware also fast Kunst machen kann. Es ist einfach toll, was so geht. Und dann kann man sich über die Schlagzeilen freuen. Dann kann Journalismus Spaß machen. In der Union macht es derzeit wahrscheinlich keinen Spaß, Parteimitglied zu sein oder irgendwie Verantwortung zu tragen. Es ist ein Desaster für die Union, oder? Was sagt Sergei Lochthofen?
Oh, das mit den Titelbildern. Die machen ja auf Asterix in letzter Zeit, glaube ich. Das ist sicherlich ein Spaß. Manchmal hauen sie auch daneben. Ich sitze im Deutschen Presserat, dann kriegen wir das auf den Tisch, weil es übertrieben ist. Aber im Großen und Ganzen ist es heute nicht ganz einfach, Aufmerksamkeit zu erregen an dieser Stelle. Das, was die Union anbelangt, ist nun ja, wir haben uns ja schon wiederholt mit dem Thema beschäftigt, war vorauszusehen. Der Söder greift nach der Macht und hat aus seiner Sicht gute Argumente, vor allem von der Basis her, erhöhte den Druck, das heißt, alles, was vorher besprochen worden ist, ist vom Tisch gefegt. Da sind natürlich die Gremienmitglieder empört darüber, aber im Großen und Ganzen geht es ja auch um viel. Sie sind sowohl Laschet als auch Söder sind so Vertreter fast einer Generation, Laschet ein paar Jahre älter. Das heißt, wenn sich da jetzt einer einrichtet, dann ist das für viele Jahre und dann ist es klar, dass der die Nummer eins ist. Und Laschet will nicht nachgeben. Das hat Söder höchstwahrscheinlich so nicht von Anfang an gesehen. Meinte, wenn man da mit einem Bulldozer aus Bayern vorfährt, dann räumt man das ab. Also im Augenblick glaube ich nach wie vor, bis vielleicht diese Abstimmung morgen in der Fraktion, was Laschet verhindern will und was Söder vor allem gerne hätte.
Ein nächtliches Treffen von Söder und Laschet endet offiziell ohne Ergebnis, kann man im Moment lesen. Ich würde gerne mal dabei sein bei solchen Treffen, wie die da miteinander reden. Geht's da, also bleiben die da diplomatisch oder werden die dann ausfällig? Wie geht sowas ab?
Ja, ich sage mal, es ist ja kein Vier-Augen-Gespräch. Da ist es vielleicht noch etwas anders. Hier sind ja Zeugen dabei und Sie wissen ja heutzutage, wenn da drei Leute dabei sind, senden mindestens vier aus der Runde heraus irgendwelche Nachrichten. Das heißt, da wird um den Brei herumgeredet. Da wird natürlich darauf geachtet, dass man nichts formuliert, was hinterher einen Tag später von der anderen Seite ausgenutzt werden kann. Es ist ja schnell Empörung erzeugt und in diesen emotionalen Situationen kann man sehr schnell verlieren, wenn man sich sozusagen als brutal, als unangenehm zeigt. Insofern sage ich mal, glaube ich, das Gespräch, was gestern Abend stattgefunden hat, zumindest in diesem Format, das ist nicht so aufregend, wie wir uns das vorstellen. Natürlich werden die sich wiederholt auch unter vier Augen oder am Telefon unterhalten haben. Auch da ist es gefährlich, mitschneiden kann auch immer jemand. Wir kennen es ja aus England, da werden ja hier selbst das Königshaus abgehört. Also ich will sagen, an dieser Stelle würde ich das gar nicht so geheimnisvoll finden. Und die Dinge, um die es geht, sind ja auch, liegen ja auf dem Tisch. Es gibt viele Leute in der Union, in dem Fall nicht nur in der CSU, sondern auch in der CDU, die davon ausgehen, dass Söder der bessere Wahlkämpfer ist, obwohl er ja die Landtagswahl, die letzte krachend verloren hat, aber er kann sowas verkaufen. Das heißt, er steht als strahlender Sieger da, obwohl Bayern nach Thüringen, Sachsen die Region ist, die am stärksten von Corona betroffen ist im Augenblick. Das heißt, auch da ist er, erweckt er den Eindruck, er sei sozusagen ganz, ganz stark an dieser Stelle. Also insofern glaube ich schon, dass viele Abgeordnete, um deren, sagen wir, Mandate und sozusagen die Zukunft, ihre politische Zukunft geht, sind schon überzeugt, dass der das besser kann an dieser Stelle als Laschet, was ja nicht heißen muss, dass Laschet auf die lange Distanz nicht der bessere ist. Aber im Augenblick spitzt sich das zu und ich vermute mal, wir haben uns ja schon letzte Woche darüber unterhalten, dass so eine Abstimmung in der Fraktion, wie es schon einmal bei Franz Josef Strauß und damals Albrecht der Fall gewesen ist, Ende der 70er Jahre, möglicherweise die Entscheidung bringt. Und Laschet will es nicht haben, weil er natürlich befürchtet, dass zu viele Leute umkippen. Selbst wenn er dann mit 51% gegen 49% gewinnt, ist er natürlich schwer angeschlagen an dieser Situation.
Fantasievoller Prozess, Protest, Krawall und vor allen Dingen zünftiger Streit. Das war mal der Markenkern der Grünen. Da war die Auseinandersetzung und der Disput und unterschiedliche Lager. Das war eigentlich ganz klar, dass es bei den Grünen so ist, dass es immer Streit auch in der Öffentlichkeit gibt. Das ist ja dermaßen still und leise. Das ist ja beängstigend, was bei den Grünen im Moment abgeht, oder?
Sie sagen es, beängstigend. Also die greifen echt nach der Macht. Man muss ja sehen, im letzten halben Jahr, die Umfragewerte waren für sie ja auch sehr gut, auch wenn es jetzt ein bisschen wieder, sagen wir, etwas schwächer wird. Aber schauen Sie, wenn die Krise in der Union dazu führt, dass eventuell weit mehr Leute bei Umfragen sagen, nee, das gefällt mir nicht, das ist unappetitlich und ich traue es beiden nicht zu, dann verliert vielleicht die Union nochmal 4-5 Punkte. nur der Umfrage. Das heißt ja noch lange nicht, dass es bei den Wahlen 4 oder 5 Monaten der Fall ist. Und wenn die CDU, die Grünen ein paar Pünktchen dazu gewinnen, dann sind sie ja pari pari und haben wirklich dann Chancen, mit einem Kanzlerkandidaten, sei jetzt mal, zu punkten. Aber ich vermute mal, ganz realistisch gehen die davon aus, dass die Nummer 2 werden. Das heißt, möglicherweise eine schwarz-grüne Koalition künftig Deutschland im Herbst regiert. Dann geht es ja bei der Frage, wer Kanzlerkandidat wird im Wahlkampf, nur um eine symbolische Geschichte. Und da, glaube ich, ist die Sache ein bisschen ähnlich wie bei der Union. Also Frau Baerbock ist aus innerer grüner Sicht diejenige, die Nummer 1 sein muss. Hat auch der Habeck offen zugegeben, sagt er, wenn sie sagt, sie will es machen, dann wird sie es machen. Das ist der, sozusagen, das ist der innere Zustand der Grünen, dass die Frau an dieser Stelle da mal den ersten Zugriffsrecht hat. Aber wenn es dann nachher geht ins Kabinett, da vermute ich mal nicht, dass sie Außenminister wird, sondern eher Habeck. Und da ist natürlich interessant, in einer neuen Auseinandersetzung bei der nächsten Runde, wenn die Grünen noch stärker sind, ist natürlich dann derjenige, der populärer ist, dann die Nummer 1. Und der deutsche Außenminister, jetzt Herrn Maas ausgenommen, ist immer mit der populärste Politiker, den es im Lande gibt, weil er normalerweise nicht viel falsch machen kann. Ich denke mal an Genscher und an solche Leute. Das heißt also, da bestehen noch sozusagen Chancen, auch taktische Chancen für die Zukunft. Insofern glaube ich, man sollte dann, wenn es denn auf die Frau Baerbock zugeht, nicht ausschalten, dass, wenn es dann interessant wird, doch der erste grüne Kanzler doch ein Mann wird.
Ich war letztens überrascht, wieder mal überrascht, wie schnell die Zeit vergeht. Die Anschläge vom 11. September sind tatsächlich 20 Jahre her. Das heißt auch Afghanistan, die militärische Intervention, auch die deutschen Truppen und so weiter. 20 Jahre her und jetzt kommt nach 20 Jahren der Abzug. Ich habe das Gefühl, also von Frieden kann da nicht die Rede sein, oder?
Nein, ich glaube, die 20 Jahre sind vorbei. Man hatte sich ja damals gewundert, dass man so reingeht in das Land. Wir hatten ja damals vor 20 Jahren noch die Bilder vor Augen, wie die Russen geschlagen Afghanistan verlassen haben. Den Briten ging das auch irgendwann mal so vor vielen Jahrzehnten. Das heißt also, wer es nur kennt, ich meine, selbst wenn Sie nach China fliegen, fliegen Sie ja da über den Hindukusch und von oben, wenn Sie da runterschauen, sehen Sie diese endlosen Gebirgketten. Also der weiße Mann hat da nicht viel zu melden. Also das am Ende, dass man da nichts holt, war eigentlich klar. Trotzdem ist der Westen da reingegangen, auch in einer gewissen Überheblichkeit, auch unter dem Schock dieser Ereignisse in New York damals und Washington. Ich glaube, man hat nie so eine richtige Idee entwickelt, wie kann man diese Warlords, wie kann man diese ganze patriarchalische Truppe da in irgendeiner Art und Weise korrumpieren, einbinden, dass man am Ende irgendeine Art von, ja, sag ich mal, Frieden oder friedliche Koexistenz der einzelnen Gruppen erzeugt. Und was man jetzt macht, ist wirklich einfach abziehen und man überlässt, genau wie die Russen es gemacht haben, die Teile, die man hat entwickeln können, die Städte, wo es ein bisschen zivilisierter zugeht, wo Frauen auch ohne Burka herumlaufen können, wo Frauen auch als Lehrerin arbeiten können, wo Frauen als Medizinerin arbeiten können. Man überlässt das alles wieder diesem mittelalterlichen Taliban. Und das hat etwas damit zu tun, dass man nie an den Kern des Problems ja gestoßen ist. Die Taliban sind ja nicht einfach aus der Luft entstanden und ernähren sich ja auch nicht von der Luft. Sie werden finanziert aus Pakistan. Pakistan hat ein großes Interesse, Afghanistan in dieser Situation zu halten. Also man hat es versäumt, Pakistan richtig in die Zange zu nehmen. Wir denken ja nur dran, dass Bin Laden ja auch über Jahrzehnte in Pakistan wunderbar gelebt hat und vom Militär beschützt worden ist. Und man hat die Finanzströme, da wissen wir auch, woher sie kommen. Die kommen aus den Emiraten und sie kommen vor allem aus Saudi-Arabien, nie unterbinden können. Das heißt, auf der einen Seite hat man die eigenen Jungs, die Amerikaner, die Deutschen, in den Krieg geschickt dort, hat sie auch umbringen lassen, sind ja nicht wenige gestorben. Und auf der anderen Seite hat man wohlwissend zugelassen, dass die Saudis das Ganze finanzieren und die Pakistaner da ihr Machtspielchen spielen. Und solange das an dieser Stelle nicht gekappt worden ist, hatten die anderen auch keine Chance. Und insofern sage ich mal, man zieht ab, aber wir sind uns ja einig, dieses Land wird nach 1-2 Jahren, wenn es überhaupt so lange dauert, wieder in Chaos versinken. Und wir werden uns damit weiter beschäftigen müssen. Es wird ein Hort der Unruhe und des Terrors bleiben.
Es gibt ein Netzwerk von rechten Juristen. Das klingt irgendwie nach einer, es ist eine Spiegel-Story, aber es ist eine wahre Geschichte wohl. Denn rechte Juristen tun sich zusammen zu einem Netzwerk und dann binden sie noch die Eltern ein und bieten ihnen an, Klagen zu machen. Da gibt es Vorlagen und das Ergebnis ist dann, dass die Eltern gegen die eigenen Kinder sich verhalten. Das Weimarer Urteil ist eine Katastrophe, oder?
Ja, ich sage jetzt mal, was passiert. Wir sind ein großes Land, das heißt, da gibt es auch immer mal Versuche, zum Beispiel auch die Justiz zu manipulieren an dieser Stelle. Es ist offensichtlich auch gelungen an der Stelle, ohne dass das jetzt tatsächlich in ihrer Naivität die anderen, die darauf schauen müssen und dafür sorgen müssen, dass das nicht passiert, etwas getan haben. Richter sind erstmal unabhängig im Land, das ist erstmal gut und das sollte auch so bleiben. Und insofern ist die Panne ärgerlich. Das heißt, in Weimar, aber auch in Bayern ist es passiert, dass man mit Blick, und in Weimar ist es mehr oder weniger klar und deutlich dokumentiert, der Martin Davis hat das ja ziemlich gut zusammengefasst an dieser Stelle, dass ein Richter ganz bewusst sich hat in den Dienst sozusagen von Corona-Leugnern und anderen stellen lassen. Man hat es im Detail nachweisen können, dass er einfach auch ausgewählt worden ist. Und interessant ist natürlich, das Ganze ist in der Form einer Eilverordnung, wie das bei uns ja manchmal vor Gerichten geht, also ganz schnelle Entscheidung. Das kann auch passieren. Ob das Gericht zuständig ist, wissen wir gar nicht im Augenblick. Das kann sein, dass es gar nicht zuständig ist. Also auch da muss nochmal dran gesehen werden. Und diese Eilverordnung ist ja normalerweise 2-3 Seiten dick, weil man natürlich gar keine Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. In diesem Fall ist ja ein Schriftzug, der fast so dick ist wie ein Telefonbuch und alle Corona-Leugner und ihre Leute werden dort zitiert. Das heißt also, es ist eine offensichtliche Manipulation. Das schadet der Justiz unwahrscheinlich, so etwas an dieser Stelle. Und insofern hoffe ich, dass man da irgendeine Form innerhalb der Justiz findet, das Ganze wieder gerade zu biegen. Also wir kommen in eine Zeit, wo Ideologen als Richter auch Recht sprechen. Das ist in Deutschland auch gefährlich. Insofern sage ich mal, historisch begründbar auch. Denken Sie dran, 50er, 60er, 70er Jahre, ein Haufen Nazis noch in dieser ganzen Truppe da vorhanden. Das heißt, das ist nicht einfach weg, der Geist, der da entstanden ist. Die sind auch noch da, einige davon. Nicht die Alten, aber die von ihnen Gezogenen. Insofern auch nicht ganz verwunderlich. Die Naivität von Politik und höhere Justizebenen, die ist ein bisschen verwunderlich an dieser Stelle. Aber man begegnet den Sachen ja irgendwann mal zum ersten Mal. Aber was Sie zu Recht anmerken, im Prinzip ist es natürlich verwerflich, die Eltern, die das durchsetzen, dass ihre Kinder möglicherweise an dieser Stelle nicht nur sozusagen aus der ganzen Reihe aussteigen, das mag ja im Einzelfall auch begründet sein, aber sie riskieren ja letztlich, dass die Weitergabe dort stattfindet. Und ich glaube, sie riskieren, wenn man in der Polemik der Querdenker bleibt, die ja manchmal sehr aggressiv, sehr hart ist, muss man sagen, sie riskieren den Tod ihrer eigenen Kinder und wollen auch den Tod der anderen Kinder herbeiführen. Und das muss man auch klar kommunizieren, dass diese ganze Geschichte kein Spielchen ist, sondern, wir sehen es ja überall, die Kliniken sind übervoll, diejenigen, die eingeliefert werden, werden immer jünger und es ist auch unsinnig zu behaupten, die Kinder haben nur ein leichten Verlauf der Pandemie. Sie haben auch harte Verläufe. Wir haben in Jena schwangere Frauen, die beide Kind und Mutter Covid haben. Wir haben wenn ich es richtig verstanden habe, ein Fitnesstrainer, der 32 ist, der mit einem sehr schweren Verlauf liegt. Wir sehen ja auch, dass aus Thüringen inzwischen ausgeflogen wird. Eine Katastrophe. Ich meine, darüber muss man einfach reden. Wie ist das möglich, dass Thüringen so tief gesunken ist in dieser Frage? Und an dieser Stelle dann auch noch Eltern zur Kenntnis zu nehmen, die sozusagen das Leben ihrer eigenen Kinder riskieren, nur um ihre ideologischen Vorstellungen, ihr Süppchen da zu kochen. Das ist schon schändlich.
Sie haben den Thüringen-Korrespondenten Martin Debes von der Thüringer Allgemeinen angesprochen. Es ist ja für eine Regionalzeitung eigentlich schön, im Spiegel zitiert zu werden. Und laut Recherchen der Thüringer Allgemeine steht im gedruckten Spiegel, das ist eigentlich eine schöne Adlung, oder? Für Martin Debes, kann das sein?
Ja, das finde ich immer gut. Da wird sich sehr freuen. Das ist beim Spiegel nicht selbstverständlich. Die übernehmen zwar vieles als Regionalzeitung, aber nennen es nicht als Quelle. Das wird sozusagen von den Herrschaften in Hamburg oft manchmal übersehen. In dem Fall haben sie selber offensichtlich nicht mehr gefunden und haben sozusagen fairerweise auf ihn zurückgreifen. Aber es ist ja interessant, der MDR Thüringen wird ja auch zitiert im gleichen Heft. Das heißt, hier in Thüringen gibt es ja doch den einen oder anderen Journalisten, die durchaus nach wie vor wissen, was dieser Beruf bedeutet. Und insofern ist es okay, aber es geht natürlich auch oftmals um Themen, die hier vor unserer Nase liegen. Und da wäre es schon ganz gut, wenn die Leute hier das recherchieren. Das ist nicht ganz einfach angesichts der ausgedünnten Redaktion, das muss man ja auch ganz klar sagen. Es haben nur noch wenige die Kapazität, tatsächlich ein Thema nachzuforschen. Denn zum Beispiel die Frage, warum denn Thüringen so auffällig schlecht in dieser zweiten und dritten Runde der Pandemie dasteht. Also wir können nur hoffen, dass Sachsen mal wieder schlechter ist als wir. Aber das wird höchstwahrscheinlich nicht der Fall sein. Also insofern ist das erstmal, sage ich mal, etwas, wo wir sagen, ja, wir müssen damit leben, aber ich glaube, da muss die Analyse weitergetrieben werden. Schauen Sie mal, Greiz, wie schlecht das in der ersten Runde schon durchgekommen ist und wie schlecht das dasteht. Und die behaupten, das sei nur wegen Tests so. In ganz Deutschland wird getestet und die fallen alle nicht in diese Pandemie so tief hinein. Also insofern, in Thüringen bleibt die Analyse, auch die öffentliche, die journalistische Analyse, warum Thüringen denn wirklich so schlecht ist. Und das ist nicht nur auf Rot-Rot-Grün zu schieben, weil nebenan Sachsen schwarz regiert wird und trotzdem mindestens genauso dabei ist und Bayern ja auch nicht gut dasteht. Und allein die Tschechen sind es auch nicht. Ich glaube, wenn im Eisenach oder im Wartburgkreis die Zahlen hochgehen, dann hat das mit Tschechien relativ wenig zu tun. Es hat was mit einer ländlichen, überalterten Bevölkerungsstruktur zu tun und der Unfähigkeit zu verstehen, dass es eine ernste Lage ist und sich daran zu halten.
So, ich will jetzt nicht weiter über Thüringen reden, ich mache mit Ihnen jetzt abschließend ein Spiel. Sie müssen sich jetzt mal was vorstellen, und zwar eine Notbremse im Zug. Das ist so ein roter Griff, also deutscher Reichsbahnzug, und dann sehen Sie diesen roten Griff, und wenn Sie den runterziehen, dann gibt es fast eine Vollbremsung und Leute fallen hin, verletzen sich am Kopf. Es ist eigentlich eine Katastrophe. Also wie kann man so ein Ding Notbremse nennen? Das ist ja das letzte Mittel, eine Notbremse. Da kommt doch Leute zu Schaden.
Ja, Sie gehen jetzt auf die Pandemie-Notbremse und die Fähigkeit, zentral Entscheidungen durchzusetzen.
Na, der Begriff auch schon, meine Güte.
Ja, es gibt ja immer die Diskussion, ist Deutschland zu föderal? Das heißt, haben die Länder zu viel das Sagen an bestimmten Stellen? In der Vergangenheit haben wir ja mehrere Kommissionen gehabt, die sich damit beschäftigt haben, aber im Kern haben wir festgestellt, eigentlich ist es nicht der Fall. Und wir sind ja auch in diese Pandemie eigentlich föderal ganz gut reingekommen und gelaufen. Ja, dass es dann irgendwann mal immer wieder das gleiche Muster gab. Die schlechten Entscheidungen musste Merkel verkünden. Und wenn es darum ging, etwas zu lockern, waren plötzlich die Ministerpräsidenten vor den Kameras. Das haben wir ja schon in der ersten Runde gesehen. Das war auch in Thüringen nicht anders, war im Herbst hier nicht anders. Also insofern sage ich es mal, irgendwann an einem Punkt musste man sich doch durchsetzen. Und das heißt noch lange nicht, dass zentral geführte Länder wie Großbritannien oder Frankreich besser laufen. Im Gegenteil, wenn Sie die ganz harte Münze in dieser Pandemie sehen, das ist die Zahl der Toten auf 100.000. Da ist Deutschland nach wie vor eines der Länder, das noch halbwegs über die Runden kommt, auch wenn wir jetzt auf die 80.000 zugehen. Aber die hatten die Briten schon bei der ersten Runde gehabt. Das heißt also, die Länder sind kleiner und haben einen deutlich größeren, sozusagen tragischen Hintergrund des Verlaufs der Corona. Insofern, Zentralismus ist nicht alles, aber es ist natürlich auch nicht unbequem für die Landesfürsten, auch wenn die jetzt ein bisschen protestieren gegen das eine oder andere, dass die unangenehmen Sachen dann von Berlin verkündet werden und sie sind dann wieder in der ganz objektiven der Situation, das Nette zu sagen. Also insofern sage ich mal, sie wettern zwar alle, aber ich glaube, sie sind nicht unzufrieden, dass das Ganze delegiert wird, das Unangenehme nach Berlin. Und Merkel ist erfahren und Profi genug, dass sie sagt, gut, das muss gemacht werden, also müssen wir da durch. Und am Ende zählt nur das Endresultat. Insofern sage ich jetzt mal, dass wir hier in Thüringen ganz die Klappe halten müssen, weil wir seit Monaten die schlechteste Situation haben von ganz Deutschland. Nun, ich glaube, das ist bei vielen Leuten immer noch nicht angekommen und ich hoffe tatsächlich, dass wir mit dieser sehr verspäteten Handbremse, die da gezogen wird, wenigstens sozusagen die absolute Spitze dieser dritten Welle brechen können, und die ist mit Sicherheit viel tragischer und dramatischer als die zweite Welle es war. Insofern zu spät, aber immerhin, dass da irgendwelche Leute Notstandsgesetze hören, das ist alles alberner Unsinn. Interessant am Rande vielleicht, dass die FDP wieder eingeknickt ist und sich wieder nicht zur Verantwortung bekennt. Das heißt, dieser Lindner ist für mich ein völlig leichter, billiger Typ. Und insofern sage ich jetzt mal, wäre das auch schneller gegangen, wenn die Opposition noch mitgezogen hätte. Von der AfD rede ich gar nicht. Die brauchen wir ja bei ernsten Sachen gar nicht zu zitieren.
Handbremse, habe ich auch schon, das Bild ist bei mir letztens festgerostet, eingefroren. Naja, jetzt soll im Freien den Unterricht? Also gibt's
Notbremse und Handbremse haben sie am Auto. Das sieht man öfter mal.
Ja, das stimmt, ja.
Sag ich mal, hier ist die Notbremse. Man als kleines Kind schaut man sich die mal im Zug an und sagt, na, da müssen wir mal dran ziehen. Aber Gott sei Dank hat man es nicht gemacht.
Ja, jetzt gibt es gerade die Diskussion in Thüringen, dass das Unterricht unter freiem Himmel möglich sein sollte. Das ist ja eine herrliche Vorstellung, oder?
Na ja, das ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, in Kreativunterricht findet das schon statt.
Ja.
Das ist natürlich die Frage, wir sind nicht in Italien, dass uns die Sonne so oft scheint. Schauen Sie, draußen haben wir ein schönes, konstantes Novemberwetter im Augenblick, ja. April. Wir hätten es uns ja schöner gewünscht. Das heißt, alles, was gemacht werden kann, wo man an der frischen Luft sitzt, das sollte man machen. Dann werden jetzt wieder ein Teil der Schulen ganz locker das umsetzen und hinkriegen sogar und das wird ihnen Spaß machen. Und es wird wieder einen Großteil der Schulleiter und Lehrer geben, so, ach, das haben wir noch nie gemacht, wo ist denn die Verordnung dazu? Wie weit muss denn laut Verordnung der Stuhl von dem einen Schüler zum anderen stehen? Und dürfen Schüler überhaupt Stühle durch den Gang tragen und nach draußen tragen, falls wir uns da hinsetzen wollen? Und wenn es dann regnet, ach, so ein Partyzelt von Papa und Mama, ach, das lass mal lieber dort, die wollen ja grillen mit Nachbarn zusammen zu 30. oder zu 20. oder zu etwas. Also ich glaube, das Ganze ist leider, sage ich jetzt mal, man kann es vernünftig machen, aber man kann es unvernünftig machen und viele werden sich entscheiden, es unvernünftig zu machen.
Herr Lochthofen, wir...
die Welt ist noch, die haben vollkommen recht, die wollten gerade sagen, wir haben noch die Ukraine, wir haben noch Nawalny, wir haben das Verhältnis
mit den Amerikanern. Güte.
Wir haben jede Menge sozusagen noch, aber irgendwann kommen wir auch dazu, uns mit den wirklich wichtigen Dingen da draußen zu beschäftigen.
Und vielleicht sitzen wir irgendwann mal zusammen bei einem Espresso, auch gleich bei zwei Espresso oder bei einem Wodka oder was auch immer.
Ja, ich bin ja noch nicht geimpft. Also
ach so.
Das dauert höchstwahrscheinlich
aber bald.
Noch ein bisschen, bis wir das dürfen.
Nee, im Mai kommen dann ganz viele Dosen und dann geht es richtig los.
Dann drückt man das ein,
dann wird wird das fallen, die Priorisierung und dann sind wir alle geimpft.
Alles klar, dann laufen die hier mit Spritzen durch die Straßen. Wir schauen es uns mal an.
Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Montag. Tschüss.
Also eine Woche werden wir in jedem Fall haben, unseren Zuhörern natürlich eine gute Woche.
Danke, tschüss.